Aufkommen eines Nachmittags, Widerstand, lokaler Widerstand, am Beispiel der Initiative Ende Gelände, das ist unser nächster Beitrag. Über den lokalen Widerstand gegen den Braunkohlenabbau berichtet die Initiative Ende Gelände. Sie hat bundesweit bereits zur Aktion des zivilgesellschaftlichen Widerstands aufgerufen. Im Juni besetzten die Aktivistinnen der Kampagne den Tagebau Garzweiler im rheinischen Braunkohlenrevier. Als Sprecherin der Initiative können wir heute Anna Schönberg begrüßen, die uns über Formen und Erfahrungen zivilen Ungehorsams berichten wird. Was ist ziviler Ungehorsam, wozu wird er gebraucht und wie kann er konkret aussehen? Am Beispiel aus dem Wald und von Ende Gelände. Anna Schönberg ist auch Pressesprecherin der Aktion Unterholz, die Ende Gelände Proteste mitorganisiert hat. Vielen Dank fürs Kommen.
Schön, dass ihr da seid. Genau, erstmal gibt es irgendjemand, der gerne gesiezt werden möchte? Okay, weil dann sage ich von jetzt an einfach du und ihr könnt das genauso machen. Vielleicht erstmal zu meiner Person. Vieles wurde schon gesagt. Ich bin Anna, ich bin unter anderem auch Aktivistin bei Ende Gelände und ich war im letzten Jahr Pressesprecherin für die Aktion zivilen Ungehorsams im Hambacher Forst, unter dem Namen Aktion Unterholz bekannt. Dazu aber gleich nochmal mehr. Ich werde die beiden Bündnisse nochmal vorstellen, damit wir alle wissen, worüber wir sprechen. Und fange aber erstmal an mit dem Thema ziviler Ungehorsam. Was ist das überhaupt? Deswegen steht das schon auf der Anfangsfolie. Die meisten Leute wissen das wahrscheinlich hier, aber ich möchte uns alle auf denselben Stand bringen. Und zwar wird das häufig so zusammengefasst unter dem bewussten Überschreiten von Regeln, um auf einen Unrechtszustand aufmerksam zu machen. Bei den Bündnissen, die ich jetzt heute vorstellen möchte, geht es nicht um einen individuellen zivilen Ungehorsam, wie man den zum Beispiel von Rosa Parks kennt, also dieses Sitzenbleiben und nicht aufstehen für weiße Amerikaner. Zum Beispiel von diesem wunderschönen Bild von aus dem Hitlerfaschismus, wo diese eine Person eben nicht den Hitlerruf zeigt. Das alles umfasst zivilen Ungehorsam, aber der zivile Ungehorsam, über den ich heute spreche, ist halt eben ein massenhafter, ein kollektiver Widerstand. Genau. Ich möchte anfangen mit einem habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte? Es fehlt noch eine Sache. Und zwar, wenn ihr Nachfragen habt zu den Sachen, die ich jetzt gleich erzähle, dann bitte direkt sich melden. Ich freue mich darüber. Wenn es Diskussionsbeiträge sind, dann haben wir am Ende hoffentlich, wenn ich mich an die Zeit halte, noch genug Zeit, um das zu diskutieren. Und bei den Bündnissen, über die ich jetzt gleich sprechen werde, geht es natürlich immer um das rheinische Braunkohlerevier, geht es um den Widerstand gegen Kohlekraft vor allem. Während wir gleich ja noch mit Fridays for Future noch mehr zu anderen Widerstand, zu anderen Klimathemen hören werden. Sehr bekanntes Zitat: Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht, Gehorsam aber Verbrechen. Ich habe da nicht hintergeschrieben, von wem es ist, weil es verschiedenen Leuten zugeordnet wird, unter anderem Bertolt Brecht. Und ich habe das jetzt genommen, obwohl das so super bekannt ist, weil ich finde, sich nochmal zu vergegenwärtigen, also erstmal hat das viel mit zivilem Ungehorsam zu tun und sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass eben ziviler Ungehorsam insbesondere in dieser Klimakrise besonderen Zulauf genießt, weil sich da eben das Unrecht so besonders deutlich zeigt, dass mit dem Recht, mit dem, was Gesetze sind, kollidiert oder mit dem, was irgendwie Regierung ist und so weiter. Das sieht man, wenn man sich betrachtet, dass eben Konzerne von der Umweltzerstörung, die sie weltweit betreiben, profitieren, sei es eben Kohlekraft, sei es die Vergiftung von Meeren und Flüssen, sei es die Abholzung von Regenwäldern, während aber die Menschen im globalen Süden an der Vergiftung von Flüssen sterben, an den Umweltkatastrophen, die dadurch entstehen. Davon werdet ihr auch super viel noch hören. Da sind ja gerade die Konzerne wie Bayer ganz vorne mit dabei. Und es gibt noch eine andere Ebene neben diesem Nord-Süd-Konflikt, die ich auch immer wichtig finde zu betonen, nämlich auch jetzt gerade wird ja in der Klimakrise so vorgegangen, dass es eben die Bürgerinnen und Bürger sind, die für diese Klimakrise, die wir jetzt haben, aufkommen sollten. Das heißt, es wird zum Beispiel der Ausstieg aus der Kohlekraft bis an und dazu mal hinweggeschoben, während aber zum Beispiel eine CO2-Steuer für alle Haushalte oder Elektrizität, E-Autos, die wir dann wieder kaufen sollen, weil wir Diesel nicht mehr fahren dürfen und so weiter, womit wir wieder die Konzerne pimpern, wird halt eben so rum sozusagen behandelt. Das heißt, wir sollen erstmal weiter zahlen, Kapitalismus läuft sozusagen weiter wie bisher. Und dann wird immer gesagt, ja, man muss sich ja überlegen, so entweder es gibt halt Ausbeutung der Menschen oder es gibt Ausbeutung der Natur. Beides abschaffen, das geht ja nicht. Und das ist eben genau der Quatsch, auf den man sich überhaupt nicht einlassen darf, sondern wo wir sagen, wir brauchen halt eine Gesellschaft, die an den Bedürfnissen der Menschen orientiert ist und damit eben auch an den Bedürfnissen der Natur orientiert ist. Und das ist eben auch Grundlage für diese beiden Bündnisse, über die ich jetzt sprechen werde. Also sozusagen inhaltliche Grundlage. Genau, ich werde anfangen mit Aktion Unterholz. Ich mache mal einen kleinen Test. Wer hat schon mal was von Aktion Unterholz gehört? Yeah. Das ist doch schon mal was. Genau. Aktion Unterholz, oh, ich bin da unten abgeschnitten, aber das ist jetzt erstmal so, ist ein Bündnis zivilen Ungehorsams, was sich relativ spontan im letzten Jahr gegründet hat, um eben Rodung und Räumung im Hambacher Forst zu verhindern, oder das war sozusagen das Ziel. Man hat also Anfang des Jahres gesehen, es wird wieder eine Räumung im Hambacher Forst geben, es wird den Widerstand der Waldbesetzerinnen geben, es wird den Widerstand der NGOs, die Demonstrationen, die Waldspaziergänger geben, und was wir eigentlich wollen, ist dieses Element dazwischen. Wir wollen, dass Leute einen Protestschild hochhalten und dass sie dann mit diesem Protestschild an der Polizei vorbei in den Wald wackeln. Wir wollen den Leuten die Möglichkeit geben, Widerstandserlebnisse, Erfahrungen zu machen. Und dann ist sozusagen Fahrt aufgenommen, hat das Ganze, also genau, und diese Intervention, die wir vorhatten, war natürlich eine Intervention, die eigentlich ständig sein musste, weil die Räumung würde ja auch ständig sein. Und deswegen war das eine Organisation, die sich vor allem aus lokalen Linken und Klimagruppen gegründet hat und die eben nicht zum Beispiel auf sowas wie Ende Gelände zurückgegriffen hat, weil Ende Gelände eine solche ständige Intervention von Kapazitäten her nicht leisten konnte. Genau. Ich gehe mal weiter zum Ablauf. Genau. Also es hat angefangen eigentlich schon im August 2018 auf dem Klimacamp, das im Rheinland stattfand. Und wo plötzlich klar wurde auf dem Klimacamp, als wir da waren, dass in der kommenden Woche der Wald geräumt werden soll. Und das war natürlich für alle irgendwie ein Auslöser zu sagen, das war halt direkt nebenan. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Und wir hatten da ja schon eine Idee. Und da hat eben dieses Aktion Unterholz-Projekt Fahrt aufgenommen, weil ganz viele Leute mit der emotionalen Situation konfrontiert, dass eben diese Besetzung geräumt werden sollte, das Gefühl hatten, wir müssen jetzt doch in Aktion treten, auch wenn das uns allen irgendwie zu viel ist, weil das natürlich wahnsinnig viel Einsatz gefordert hat. Genau, es gab die regelmäßigen Waldspaziergänge, wo sicherlich auch der eine oder andere schon mal teilgenommen hat. Und diese Waldspaziergänge sind dann eben mit der Zeit bis zu 10.000 und mehr Demonstrantinnen geworden. Es gab unter der Woche immer kleinere Aktionen und Demonstrationen, wo Hunderte von Menschen sich beteiligt haben. Und was diesen Protesten gemein war, war, dass eben die Bereitschaft zum Widerstand eigentlich mit jeder Auseinandersetzung, mit jeder Demonstration, die es gab, gewachsen ist. Und dass es schließlich, als dann die Polizei eben gesagt hat, es geht nicht mehr in den Wald, die Leute in den Wald gegangen sind und gesagt haben, das, was hier stattfindet, ist Unrecht und ich setze meinen Körper ein um das aufzuhalten, was da passiert, also sich mit Kindern, mit Kind und Kegel vor Bagger gesetzt haben, um die aufzuhalten, durch Polizeiketten mit der ganzen Familie gerannt sind und so. Es war super irre aus meiner Sicht. Und eben auch die Bereitschaft, auch noch ein Stück weiter zu gehen und nicht nur sich mit dem Körper dazwischen zu setzen, sondern eben auch sich an diesem Barrikadenbau zu beteiligen. Das heißt, genau diese Bilder, die wir jetzt gerade, die ich gerade eben hatte, eben, dass da die sogenannten Tripods gebaut wurden, um eben zu verhindern, dass dann unter der Woche, wo ja viele Menschen dann wieder arbeiten mussten etc. und nicht mehr da sein konnten, eben auch die Räumung aufgehalten wird. Weil die Polizei ja häufig die Rodungs- und Räumungsarbeiten unter der am Wochenende ausgesetzt hat, da einfach zu viele Menschen im Wald waren und dann die Sicherheit von allen Beteiligten nicht gewährleistet werden konnte. Genau, das war ein total spannendes Element, das zu sehen, wie sich Menschen, wie Menschen da drin so einen Radikalisierungsprozess durchgemacht haben, wie sie auch, und das ist ein großer Unterschied zu dem Bündnis, das ich jetzt gleich vorstellen würde, wie sie aus der Situation heraus entschieden haben, in den Wald hineinzugehen. Sie haben das spontan entschieden. Sie haben nicht da vorher gedacht, ich gehe da hin und dann mache ich Aktionen zivilen Ungehorsams, sondern sie haben mit der Situation konfrontiert, dass man ihnen sagt, bis hierhin und nicht weiter, entschieden, dass sie trotzdem weitergehen. Genau diese, dieses Moment des Widerstands war da sehr eindrücklich, insbesondere auch aus der bürgerlichen Mitte, die wir bei solchen Veranstaltungen ja viel mobilisiert haben. Genau, und dann, um jetzt das Thema abzuschließen, ging das halt eben weiter mit einer weiteren Zuspitzung, die dann im 6. Oktober mit 50.000 Menschen auf dieser Demonstration ihren Höhepunkt fand. Und was ich eben auch sehr eindrucksvoll fand, was ich glaube auch das Erfolgsrezept für die Räumung des letzten Jahres im Hambacher Forst war, ist das Zusammenhalten der ganz unterschiedlichen Akteure, die da drin organisiert und aktiv waren. Das heißt zum Beispiel die Bürger für Bühr, die Bürgerinitiative, das heißt die NGOs, mit denen wir zusammengearbeitet haben, das heißt eben die Waldbesetzerin, dass man sich aufeinander bezogen hat, dass man sich nicht voneinander distanziert hat, sondern eben gesagt hat, es gibt hier unterschiedliche Aktionsformen, die finden parallel statt und dass das alles, also ich nehme mal ein Beispiel, die Pfarrer, die sich zum Beispiel auch auf den Weg gesetzt haben, um irgendwie Bagger zu blockieren, dass das alles zusammenlief und dass so klar war, wir sind nicht unterschiedlich, wir haben dasselbe Ziel und wir machen unterschiedliche Aktionen, aber wir sind solidarisch miteinander und das, glaube ich, war extrem wichtig für diesen Erfolg unseres Widerstands im Wald. Genau. Den Rest lasse ich nur für die Diskussion. Genau. Dann Ende Gelände. Wie gesagt, die Ähnlichkeit ist darin, dass Ende Gelände eben auch dieses Bündnis zivilen Ungehorsams ist. Allerdings alle Leute, die sozusagen zu Ende Gelände kommen, zu den Aktionen kommen, wissen schon vorher, dass sie sich an Aktionen zivilen Ungehorsams beteiligen werden. Genau, und es ist ein erstmal europaweites Bündnis von Menschen aus vielen verschiedenen sozialen Bewegungen. Es wird in Lokalgruppen gearbeitet, in Düsseldorf gibt es jetzt keine, aber zum Beispiel in Bonn weiß ich, dass es welche gibt und in Köln. Und dann gibt es eben in dem überregionalen Kontext noch eine Versammlung, an der sozusagen alle teilnehmen können und da wird dann in einzelnen Arbeitsgruppen gearbeitet. Und der Unterschied ist jetzt, dass es sich hier immer um Kampagnen handelt. Sozusagen Ende Gelände ist klar, dass sie sozusagen nicht den Tagebau, also das rheinische Braunkohlerevier, lahmlegen können für immer, aber sie können es für 3 Tage. Das sozusagen findet dann jetzt gerade einmal im Jahr oder manchmal auch zweimal im Jahr statt, dass sie eben das machen, um eben auch diese Öffentlichkeit auf die Kohlekraft zu lenken. Und gleichzeitig aber natürlich auch einen realen Einfluss auf, das, auf dieses rheinische Braunkohlerevier und auf die Tagebau haben, also auf den CO2-Ausstoß, der da passiert, weil eben diese Kraftwerke gedrosselt werden müssen und teilweise vielleicht sogar runtergefahren werden müssen. Genau, jetzt wollte ich eigentlich ein kleines Video dazu zeigen. Ich glaube, das funktioniert aber hier nicht direkt, deswegen muss ich das gleich. Das ist nämlich ein Video jetzt aus dem letzten Jahr. Genau, das vielleicht so ein bisschen zu, wie das dann aussieht, wie das dann ausgestaltet. Genau, das ist jetzt so ein bisschen historisch, wie das mit Ende Gelände begonnen hat. Also 2015 eben mit der ersten Massenaktion des zivilen Ungehorsams dann im Rheinland. Genau, später, auch in diesem Jahr, wird es ja wieder nach in die Lausitz gehen, genau, um dort die Kraftwerke zu blockieren. Genau, und was man jetzt schön sehen kann an dieser Timeline, ist, dass es halt eben auch immer mehr Leute geworden sind, die sich dafür interessieren, die sich daran beteiligen. Jetzt in diesem Jahr eben im Anschluss auch an die internationale Fridays for Future Demonstration, die in Aachen stattgefunden hat, dann 6.000 bis 7.000 Leute, die in die Grube und auf die Schienen gegangen sind. Genau. Jetzt noch einen kleinen Teil zum Thema Aktionskonsens. Das ist eben auch der Unterschied, also dadurch unterscheidet sich so eine massenhafte Aktion des zivilen Ungehorsams auch von anderen Aktionen des zivilen Ungehorsams, weil ziviler Ungehorsam könnte ja theoretisch auch sein, dass ich zum Beispiel auf ein Militärgelände gehe und einen Panzer zerstöre oder sowas. Und wir wollen das aber halt eingrenzen, damit Leute, die sich an unseren Aktionen beteiligen, eben wissen, worauf sie sich einlassen, dass wir vorher sagen, was wir machen und das dann entsprechend auch tun. Das heißt, da ist jetzt zum Beispiel total wichtig für uns, dass wir uns ruhig und besonnen verhalten wollen, dass von uns keine Eskalation ausgehen soll, sondern dass wir vor allem unser Ziel erreichen wollen. Das Ziel ist nicht die Polizei, sondern das Ziel ist eben diese CO2-Schleuder im Rheinischen Braunkohlerevier zum Beispiel oder in der Lausitz aufzuhalten. Genau, wir wollen keine Menschen gefährden. Genau, die Polizei ist ein Hindernis auf unserem Weg, an der wir, wenn möglich, vorbeigehen wollen. Genau, und das ist so, ja, finde ich so das Wichtigste davon jetzt. Genau, jetzt gibt es noch so einen kleinen Ausblick zu dem, was Ende Gelände noch so treibt und was es noch für coole Aktionen rund um den Tagebau gibt, die ja auch anschlussfähig für euch vielleicht sind. Das eine ist, dass Ende Gelände sich in den letzten Jahren ja sehr international auch positioniert, eben weil diese Frage des Klimas eben auch keine Frage ist, die wir in Deutschland lösen, sondern eine, die wir international lösen müssen. Das heißt, es ist immer wieder so gewesen, dass sich internationale Aktivistinnen in großer Zahl an den Demonstrationen, an den Aktionen beteiligt haben. Zum Beispiel beim letzten Ende Gelände waren wir mit einer 30er-Gruppe von Französinnen und Belgierinnen unterwegs oder sowas. Und das gab es natürlich immer aus der ganzen, aus dem ganzen Land. Und jetzt haben sich aus der ganzen EU und auch darüber hinaus. Jetzt haben wir dieses Jahr zum Beispiel, hat Ende Gelände sich auch als Ziel überlegt und auch schon im letzten Jahr, meine ich, dass man eben auch aus Deutschland heraus eben andere Länder in den Klimaprotesten unterstützt und sind dann dieses Jahr zum Beispiel nach England und jetzt im September auch nach Italien gefahren. Genau. Dann wollte ich noch kurz auf Alle Dörfer bleiben aufmerksam machen. Das ist ein Bündnis, das sich gegründet hat, auch erst in jüngerer Vergangenheit, wo eben sich Dorfbewohnerinnen der Dörfer, die eben abgewandert werden sollen, zusammengeschlossen haben, um ihre Dörfer zu schützen und gleichzeitig aber natürlich die also Zwangsumsiedlungen zu stoppen und so weiter und natürlich aber auch die Einhaltung der Klimaziele. Und da gibt es auch immer wieder Aktionen, wo es schön ist, wenn Menschen sich anschließen, also Spaziergänge durch die Dörfer etc. Genau. Also, um nochmal auf das Anfangsthema zurückzukommen, ziviler Ungehorsam spielt dann eine Rolle, wenn es eben um die Frage von grenzenlosen Profiten, wenn es um die Frage von Kapitalismus geht, weil eben Kapitalismus nicht ohne Profitmaximierung möglich ist, das heißt nicht mit Rücksicht auf Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit gemacht werden kann. Und wir wollen natürlich ein bedürfnisorientiertes Wirtschaften, anstatt eben dem Verbrennen von fossilen Brennstoffen, was uns nun wirklich gar nichts bringt, und die letztlich Selbstzerstörung von uns Menschen. Genau. Und um jetzt nochmal so ein bisschen so ein Fazit zu ziehen von dem, was ich jetzt so, also was ich wichtig finde, ist einmal, dass unsere Aktionen dann immer dann erfolgreich waren, insbesondere wenn ich mich jetzt auf die Aktionen von Aktion Unterholz beziehe, wenn sie spektrumübergreifende Zusammenarbeit hatten und auch eben diese Solidarität zwischen den Aktionsformen hatten und wir uns da nicht spalten lassen haben in sogenannte gute und böse Demonstranten. Genau, wichtig ist mir, dass eben Kapitalismus kein Zukunftsprojekt ist, dass wir aber eben eine Zukunft wollen, und zwar eine Zukunft, die bedürfnisorientiertes Wirtschaften anstatt eben an den Interessen der Konzerne orientiertes Wirtschaften beinhaltet. Und ich glaube, dass eben ziviler Ungehorsam darin ein entscheidendes Element ist, weil es ein Instrument zur Selbstermächtigung ist, weil es durch diese Selbstermächtigung, durch diese Widerstandserfahrung, die die Menschen machen, möglich werden kann, diese Widerstandserfahrung eben auch zu verstetigen und das Teil von, davon sein kann, dass wir eben einen solchen Systemwandel herbeiführen. Es sind natürlich auch andere Aktionsformen, wie das zum Beispiel ein Streik ist etc. Genau, aber ich denke, dass das ein entscheidendes Element ist, dass Menschen diese Erfahrung schon mal gemacht haben. Und ich finde es super wichtig, dass wir, wenn wir die Klimafrage betrachten, eben auch die Verknüpfung zu den anderen Themen herstellen, die da noch wichtig sind, wie zum Beispiel Flucht, Patriarchat und Imperialismus sind jetzt so drei Sachen, die mir da direkt, die einem direkt aufstoßen. Genau, und diese Verknüpfung werden ja auch schon gezogen. Sie werden zum Beispiel von Fridays for Future Köln gezogen, die ja auch gleich noch hier sprechen. Genau, und das ist mir auch ein Anliegen. Jetzt habe ich zum Abschluss noch ein lustiges Zitat mitgebracht. Und zwar, das bezieht sich jetzt allgemein auf die Klimabewegung. Also die Deutsche Polizeigewerkschaft hat nämlich letztens gesagt, die zunehmenden Fridays for Future Demonstrationen verschaffen dem linksextremistischen Spektrum so womöglich eine historische Chance. Genau, und das ist ja ein gutes Zeichen. Ich finde auch schön, dass die Polizeigewerkschaft uns das mitteilt. Viele Organisationen auf unserer Seite haben das, glaube ich, leider noch nicht verstanden. Und deswegen, genau, möchte ich da gerne unterstützen. Und jetzt ist noch Zeit für Diskussionsbeiträge, Nachfragen, Dinge, die ihr schon noch wissen wolltet.
Ja, vielen Dank erstmal. Du warst sehr zügig in deiner Berichterstattung, sodass wir jetzt Zeit gewonnen haben. Die nächste Referentin wird um 2:30 etwa kommen, sodass wir die Diskussion jetzt einfach in die Diskussion einsteigen können. Wer Fragen hat, und ich glaube, ich erinnere mich, zu Beginn sagtest du, du hast noch einen kleinen, so einen Aspekt, einen kleinen Teil für die Diskussion in petto, oder? Aber wir geben erstmal für, ja, Fragen,
also die Fragen an.
Für Fragen und Diskussionsbeiträge
frei. Ich habe vielleicht noch eine kleine Ergänzung, und zwar, das hier habe ich vergessen. Wir haben mit Aktion Unterholz im Zusammenhang von dem, was letztes Jahr halt auch alles Intensives passiert ist, eine Broschüre rausgebracht, um so ein bisschen den Widerstand, den es auch gab, zu dokumentieren. Die liegt da vorne aus, die könnt ihr euch gerne mitnehmen, am liebsten natürlich auch gegen Spende. Da sind total interessante Artikel von den Leuten, die den Waldspaziergang organisieren, über Leute, die Waldbesetzerinnen selber sind, bis hin zu eben Leuten, die auch dieses Mach blau, fahr ins grüne Motto von Aktion Unterholz unterstützt haben.
Ja, dort ist eine
Ja, ich vermisse eigentlich, was wir persönlich tun und nicht unbedingt nun demonstrieren gehen, sondern unseren Unwillen über all diese Zerstörung, auch infolge von Krieg, und den wir ja fleißig unterstützen. Und da vermisse ich eine Organisation, die Aktion Friedenssteuer. Man zieht da einen gewissen Betrag ab von der Steuer, die durch Lohnsteuer oder sonstige Steuern entstehen. Und das ist eine private Demonstration, aber sie ist sehr wirksam. Da kommt man nochmal ins Gespräch. Da steht man nachher in der Zeitung, wenn man sowas macht. Da brauche ich 10 Demonstrationen mindestens, damit ich diesen Erfolg einhole.
Ja, vielen Dank für den Hinweis. Zwei weitere Worte.
Ich hätte eine Frage. Könnte man das, was du gesagt hast, irgendwie verschriftlicht vielleicht bekommen? Also, dass man sich das nochmal durchliest und auch weitergibt? Und dann eine andere Sache. Ich komme aus medizinischen Sache und bin ein bisschen arm. Also wie die 426-Euro-Fraktion blind durch Krieg. Und was mir immer ganz wichtig ist, dass wir anfangen mit dem Satz, ich glaube natürlich jetzt, man sieht hier diese Flagge da vor Vatikan, aber der Bertolt Brecht hat das auch gesagt, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Und da will ich einfach mal Fakten bringen. Also unsere Landwirtschaftsministerin wusste ganz genau, wie viele Menschen hungern. Dauerskandal, 821 Millionen Menschen. Ich sage 821 Millionen Hungergeschöpfe. Aber sie wusste nicht, dass 8 Millionen Menschen jedes Jahr sterben, weil sie nicht zu essen haben. Und 1 Million Trinkwassertod. Und wenn man antizipiert bezüglich der zukünftigen Nahrungssituation, Desertifikation und Wassermangel, dann werden das noch zunehmen. Und ich finde, damit sollte man anfangen. Und dann wollte ich sagen, ich habe leider diesen Aufkleber nicht kaufen können, weil ich ja arm bin, aber es gibt beim T-Shirt-Verlag irgendwie in Bayern, gibt es diesen ganz tollen Spruch, erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss verdreckt und der letzte Fisch gefangen ist, dann werdet ihr wissen, dass man Geld nicht essen kann, ja. Und dann runter Krieg. Also das ist ja absolut toll, nicht Krieg war, sondern C-R-E-E-K. Ne? Also Weisheit der Krieg. Und dann haben wir im Prinzip, was wir kopfmäßig gesagt haben, dass der Kapitalismus tötet, haben wir praktisch dann angedockt auf den US-Imperialismus im eigenen Land, meinetwegen die Weißen gegen die Indianer und die Indigenen jetzt bei Bolzano. Und also man müsste diesen Aufkleber, da sind, also wer jetzt so 50 ist, hier sind ja viele 50-Jährige, die haben das ja damals von Greenpeace praktisch mitbekommen. Die müssten wir tragen und das wäre die Verbindung dann auch zu den Indigenen und Animisten. Und wie gesagt, man kann den für 1 Euro bekommen ohne Sammelbestellung, dann wird es preiswerter bei diesem T-Shirt-Verlag in Bayern.
Es sind noch 3 weitere Wortmeldungen.
So, danke schön. Entschuldigung. Also eine etwas konkretere Frage, vielleicht ein bisschen zu speziell, muss ich sagen. Nächstes Jahr Lausitz, ja? Habe ich das richtig verstanden? Nächstes Jahr ist die Lausitz.
Dieses Jahr vom 29. November bis 1. Dezember. Also parallel zur COP, die ja wieder in Chile stattfindet.
Ja, also im Vorfeld der Klimakonferenz. Ja, lautes spezielles Problem, deshalb würde mich mal eure Strategie interessieren. Da ist ja also noch viel mehr als im Rheinland ein Teil der Bevölkerung, vor allem die Belegschaft, ziemlich verhetzt. Und wir haben das Problem von sehr starken militanten faschistischen Strukturen dort. Wie geht ihr damit um? Gibt es eine Vorbereitung mit örtlichen Initiativen, Linkspartei vielleicht, keine Ahnung? Gibt es Versuche dort in die Gewerkschaften reinzuwirken? Also letztes Mal in der Lausitz war es ja eine ziemliche Katastrophe. Nicht von eurer Seite, sondern wie das von der bürgerlichen Politik aufgearbeitet worden ist. Aber es ging ein bisschen, du weißt es wahrscheinlich, aber die anderen hier wohl eher nicht. In dem Brandenburger Landtag wurde ein unglaubliche Hetzreden gehalten von wegen internationale Terroristen und so. Und das war nicht nur die AfD, das waren auch diese unabhängigen Bürger und CDU hat sich da teilweise auch nichts genommen. Nicht mal die SPD war in der Lage, dem entgegenzuhalten, und die Linkspartei hat den Schwanz eingekniffen. Das war eine wirklich sehr beängstigende Atmosphäre in der Nachbearbeitung, und mich würde mal interessieren, ob ihr da eine Strategie gegen entwickelt habt.
Darf ich direkt mal antworten? Also ich würde ein bisschen auch Fragen aufgreifen, die gerade schon genannt wurden. Und zwar das erste war erstmal auf diese Aktion Friedenssteuer bezogen. Ich finde, dass man individuelle Aktionen und kollektive Aktionen nicht gegeneinander diskutieren sollte. Also es gibt eine Wirkungskraft, die einfach unterschiedlich ist. Ich finde es total wichtig, dass man auch ein individuelles Bewusstsein von jedem Einzelnen stärkt. Allerdings finde ich halt, dass sehr oft diese Frage, insbesondere also ich kenne das jetzt aus Fridays for Future Gruppen, wo ich selber auch aktiv bin, dass eben diese Konzernfrage nicht thematisiert wird und nicht sozusagen diese Konzerne direkt angegriffen werden. Und das finde ich halt ein riesiges Problem. Ich finde, dass die individuelle Auseinandersetzung mit Fragen, wie viel Fleisch, tralala, finde ich total richtig, dass wir die auch machen. Nur wir müssen halt auch gucken, wer ist denn eigentlich der größte CO2-Verschmutzer, und die auch gezielt angehen und können nicht nur sozusagen diese Einzelaktionen machen. Ich glaube, die Verschriftlichung, nein, gibt es nicht. aber du kannst mich gerne ansprechen und dann könnte ich mir angucken, um welchen Teil konkret es gibt, und dann kann ich dir vielleicht was empfehlen.
Ist das Video vielleicht irgendwo im Netz?
Genau, das Video ist auf der Seite von eben endegelände.org. Kann man alles auch inhaltlich von dem, was ich, also vieles von dem, was Teil meiner Präsentation war, ist auch Teil der allgemeinen Endegelände-Präsentation. Auch wenn ich das alles ein bisschen aktualisiert habe, um die Sachen von Aktion Unterholz und um den Schwerpunkt auf diese Kapitalismuskritik auch noch aktualisiert habe. Genau, und die Frage über die Frage sozusagen von Klima und Klasse, wie steht das im Verhältnis zueinander, also finde ich, das kam da so ein bisschen mit rein, ist mir total ein wichtiges Anliegen, deswegen finde ich es total schön, dass du es angesprochen hast, weil das ist eben eine Auseinandersetzung, die wir auch hier, also ich kann über die Lausitz tatsächlich nicht so viel sagen, weil ich halt hier im Rheinischen Braunkohlerevier vor allem aktiv war. Aber da ist das eine Frage, die wir uns definitiv gestellt haben. Wie gehen wir mit der IGBCE, also mit der Gewerkschaft von RWE, wo die meisten organisiert sind, um? Wie gehen wir überhaupt mit Arbeiterinnen von RWE um? Und da gibt es halt einmal, führt Ende Gelände Gespräche mit der IGBCE. Immer wieder, es gibt diese Auseinandersetzung, zum Beispiel auf dem Klimacamp 2018 gab es eben so ein Gespräch, wo auch Leute von der IGBCE gekommen sind und es so ein Streitgespräch sozusagen da stattgefunden hat. Also es wird diese Annäherung versucht, und ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Position, die ich auch mit Freundinnen hier aus Düsseldorf diskutiere, dass wir die soziale Frage eben in dieser Klimadebatte, in der Debatte um Kohlekraft nicht außer Acht lassen müssen, dass wir sagen müssen, Ausstieg aus der Kohle jetzt, und zwar mit keinem Arbeitsplatzverlust, weil wir dürfen auch hier diese Frage von Ausbeutung der Natur nicht gegen Ausbeutung des Menschen diskutieren, sondern müssen sagen, und zwar Ausstieg aus der Kohle jetzt, und zwar auf eure Kosten, weil ihr seid auch die Verursacher so. Das kann nicht sein, dass es auf den Rücken der Arbeitenden ausgetragen wird. Genau, aber es ist natürlich ein wahnsinniger Konflikt. Also ich nehme mal in der Zeit, wo Aktion Unterholz, ich Pressesprecherin war, dann hat man auf einmal eine Demonstration mit 20.000 Gewerkschafterinnen, die eben sagen, das ist scheiße, was ihr macht. So, und das ist eine Situation, die ich jetzt als Linksradikale mir unbekannt ist. Also normalerweise ist es ja so, dass wir so, ja, solidarisch mit den Arbeitenden sein wollen. Und das wirft natürlich Fragen auf und wirft Fragen danach auf, wie man diesen vermeintlichen Widerspruch auflösen kann, der ja ein Widerspruch ist, der von der Politik gemacht wird, ne? Die halt sagt, entweder Arbeitsplätze oder Klimapolitik, und dem muss man sich ganz entschieden verwehren, glaube ich.
Es gibt noch eine Frage oder zwei, Sie auch? Ja.
Zu dem Herrn, der gefragt hat nach Verschriftlichung. Also es gibt auch einen tollen Film, den haben vielleicht auch einige gesehen, Die rote Linie, den kann man auch als DVD inzwischen besorgen. Der lief einmal in Düsseldorf, da waren auch Vertreter und Vertreterinnen und Aktivistinnen aus dem Hamburger Forst da. Und da wird also die ganze Geschichte des Kampfes gegen den Hamburger Forst dargelegt. Also den kann ich nur sehr ans Herz legen. Eine zweite Sache, die ich auch noch interessant finde, es gibt ja auch eine relativ neue Bewegung, Extinction Rebellion, die habe ich aber auch auf Aktion im Hamburger Forst gesehen, die sich aber, glaube ich, hauptsächlich auf die Verkehrswende spezialisiert haben und ja in London Brücken blockiert haben, und die für die kommende Woche in Berlin auch große Verkehrsblockaden angekündigt haben. Was ich bei denen ganz interessant finde, die haben ja innerhalb der letzten Jahre ziemlichen Zulauf bekommen, oder innerhalb der letzten Monate, muss man sagen, die setzen ja auch auf zivilen Ungehorsam, wie ihr auch, sind aber gegen jegliche Provokation. Also die haken sich zum Beispiel gar nicht unter bei irgendwelchen Ketten, die provozieren in keiner Weise die Polizei, und sagen halt, also das finde ich jetzt persönlich halt interessant, so die kleinen Unterschiede, und sagen halt, dass dadurch auch sehr viele sogenannte normale Bürger und Bürgerinnen mitmachen können. Kannst du da auch was dazu sagen?
Es war noch eine Alterin auf der anderen Seite.
Ich wollte nur ganz fragen, ob es konkrete Gesprächserfahrungen gibt zwischen euch und den Arbeitern im Braunkohlebereich. Habt ihr da irgendwelche Ansätze von Dialogen gehabt mit ihnen? Würde mich einfach interessieren, wie sowas geht und wie ihr gesprochen habt und wie das war.
Ich glaube, jetzt erstmal.
Genau, ich beantworte vielleicht kurz die beiden Fragen. Genau, also vielleicht zu diesem Verhältnis von zu Extinction Rebellion oder den Unterschieden, die es jetzt zu Extinction Rebellion gibt. Dafür gehe ich nochmal auf unseren Aktionskonsens zurück. Oder auf den Aktionskonsens von Ende Gelände jetzt hier. Genau, also dieses, was du gesagt hast von keine Provokation. Also unser Motto ist ja, von uns geht keine Eskalation aus. Das heißt, wir eskalieren die Situation nicht. Die Polizei eskaliert aber manchmal die Situation. So. Dann gibt es Extinction Rebellion, und die sagen halt, unsere Aktionen sind gewaltfrei. Und wir sagen das bewusst nicht, weil unsere Aktionen sind nicht gewaltfrei, weil ja Gewalt von der Polizei ausgeht. Und da können wir gar nichts dran ändern. Wir wollen aber nicht, dass die Situation eskaliert. Wir wollen uns ruhig und besonnen verhalten. Wir haben aber keine Handhabe. Wir können nicht sozusagen vorherbestimmen, wie sozusagen, dass es nicht zu Gewalt kommt. Natürlich kommt es zu Gewalt. Es kommt zu psychischer Gewalt, es kommt zu physischer Gewalt, aber die Eskalation dieser Situation geht nicht von uns aus, sondern geht von der Polizei aus. wir haben ein klares Ziel. Unser Ziel ist nicht die Polizei, sondern wir haben ein klares Ziel und die Polizei ist ein Hindernis, das wir überwinden müssen auf diesem Weg. Genau, Extinction Rebellion hat, wie ich finde, also ein anderes Verständnis. Die, was die machen, ist ja diese Swarming-Methode. Die gehen, die erstmal handeln die nicht als Kollektiv. Die sind, das ist kein, also das ist natürlich schon eine kollektive Handlung, aber darin sehr individualisiert auf Kleingruppenbasis. Das heißt, die gehen zum Beispiel über eine rote Ampel oder laufen auf einem Zebrastreifen hin und her. Und wenn man das dann, wie das in London geschehen ist, massenhaft macht, dann kann man damit eine ganze Stadt lahmlegen. Wenn man das mit 20 Leuten macht, dann kann man das nicht. Also das, weil das ist, glaube ich, im Moment bis jetzt die Realität von Extinction Rebellion in Deutschland gewesen. Wir werden sehen, wie das in Berlin zum Beispiel ist. Genau, es ist natürlich anschlussfähiger, das ist das Coole daran. Ich glaube aber, dass Aktionen zivilen Ungehorsams, wie wir sie verstehen, und das sind ja beides Aktionen zivilen Ungehorsams, auch anschlussfähig sind. Also im Hambacher Forst hat sich gezeigt, dass eben Leute auch mit Kind und Kegel durch eine Polizeiabsperrung durchgehen und dass dann eben die Polizei auch anders reagiert und eben nicht, gar nicht, also in so einer Situation, wo eben auch ganze Familien und ganze Leute sich entscheiden, einfach da jetzt durchzugehen, weil das irgendwie auch mein Recht ist, weil ich gesagt habe, ich mache einen Waldspaziergang und dann mache ich das auch, dass die Polizei dann eben nicht auf oder derzeit in Deutschland nicht auf Kinder einschlägt. Natürlich ist das irgendwo in Bolivien oder so ganz anders. Also da machen wir das halt auch. Genau, das ist aber sozusagen situationsabhängig. Genau, deswegen gibt es diesen Unterschied. Genau, aber ich glaube nicht, dass man, also ich kann jetzt nicht sagen, dass einer, ja doch, eigentlich schon. Ja, also es gibt diesen Unterschied. Achso, und die zweite Frage. Habe ich nicht aufgeschrieben, das war so.
Wir sprechen direkt mit Arbeitern. Auseinandersetzung mit den Gewerkschaftern von RWE und was gibt es da für Erfahrungen?
Genau, also es gibt natürlich gibt's die verbale Auseinandersetzungen, die heftig ablaufen innerhalb des Waldes. Und da gibt es ja auch gewaltsame Auseinandersetzungen. Es gibt auch Diskussionen, die an entsprechenden Verdi-Kundgebungen und sowas stattfinden, die gesitteter ablaufen. Und es gab eben diese Einladung, von der ich gerade schon erzählt hatte, auf dem Klimacamp eben so ein Gespräch zu führen. Was wir jetzt zum Beispiel in Düsseldorf gemacht haben, wir haben da so einen Text geschrieben zum Thema Klima und eben Klasse, also diese, wie sich das gegenübersteht. Und da haben wir uns zum Beispiel mit Gewerkschafterinnen zusammengesetzt für das Klima, die sich halt in unterschiedlichen Gewerkschaften, zum Beispiel in der IG Metall oder eben bei Verdi, genau mit dieser Frage auseinandersetzen, wie kann man das verbinden. Da gibt es zum Beispiel bei Verdi gibt es zum Beispiel eine Organisation, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie die heißen, Klimagewerkschafterinnen, ich habe ganz überlesen.
Gewerkschaft für Klimaschutz.
Genau, die sich eben damit auch auseinandersetzen. Und da gibt es ja genau diesen Diskurs schon, die beschäftigen sich seit Jahren eben genau mit dieser Frage.
Hattest du noch eine Frage? Oder?
Ja, hat sich gerade erledigt.
Okay.
Ja, ich wollte auch fragen, ich war in Köln auf der Klimademo und da hat mir einer erzählt, also da wären ja zu viele Leute wieder im Hambi und der Dirk Jansen vom BUND hätte gesagt, die Bechstein-Fledermaus, die verlässt den Hambacher Wald, weil da zu viele Menschen drin wohnen, hat er mir erzählt. Ich habe die Suchmaschine zu Hause angeworfen, da steht auch sowas drin. Also ganz klar, wie ist euer Verhältnis mit Dirk Jansen?
Ja, kurze Anmerkung. Also ich kann mich durchaus erinnern, in den 80er Jahren bei der Anti-KW-Demos haben wir Situationen erlebt, wo die Polizei auch auf Kinder eingeprügelt hat. Also es ist nicht nur Bolivien. Aber meine Frage eigentlich, letztes Jahr gab es von Leuten aus dem Hambacher Forst ein sehr interessantes Flugblatt, was vor RWE-Tor verteilt worden ist. Das fand ich richtig klasse, wo die halt die RWE-Arbeiter direkt angesprochen haben und gesagt haben, ihr hört mal zu, es wird nicht gemacht werden, es werden Entschädigungen fließen, lasst uns doch zusammen dafür kämpfen, dass die bei euch ankommen und nicht irgendwie nur beim Vorstand. Habt ihr diese inhaltliche Linie mal versucht weiter zu verfolgen, wirklich zu konkretisieren, damit mit massiver an Belegschaften ranzugehen?
Ja, dann antworte ich nochmal kurz. Also mir ist jetzt Dirk Jansen persönlich nicht bekannt, aber natürlich gibt es diese Auseinandersetzung mit der Frage eben von den Waldbesetzerinnen, für die ich natürlich nicht sprechen kann, aber auch für uns die Frage, so wie steht sozusagen die Natur, die wir erhalten wollen im Wald und auch die Flora und Fauna, die wir erhalten wollen im Wald, im Kontrast zu der Besetzung des Waldes. Ich glaube, dass die Besetzung des Waldes für den Wald eigentlich kein großes Problem ist, dass du aber durchaus sozusagen diese Demonstrationen, die im letzten Jahr stattgefunden haben, die auch im Wald stattgefunden haben, natürlich den Wald und die Tiere, die darin leben, extrem strapazieren. Aber gleichzeitig muss man sich halt die Frage stellen, das haben wir sozusagen immer berücksichtigt, wenn wir unsere Aktionen gemacht haben, dass man sich möglichst auf den gekennzeichneten Wegen aufhält, solange das möglich ist, und dass man eben nur dann in den Wald eben auch so massenhaft geht, wenn eben auch Räumungsarbeiten stattfinden oder wenn man da in irgendeiner Art und Weise eine Funktion drin übernimmt, um den Wald zu schützen, sei es Barrikadenbau, sei es eben sich konkret vor die Räumungs- und Rodungsfahrzeuge zu setzen, um eben zu verhindern, dass das dort stattfinden kann. Und die zweite Frage, RWE Werksteuer, ja, finde ich total super. Wir verfolgen das weiter. Es ist eine Debatte, die bei Ende Gelände geführt wird. Und ich glaube aber, dass sozusagen die ganze Klimabewegung noch mehr in die Richtung arbeiten muss, dass dieses Thema weiter zugespitzt wird und dass wir genauso argumentieren, dass wir klar kriegen, was sind unsere Forderungen, die wir in der sozialen Frage auch stellen wollen. Und dass wir nicht nur sozusagen, weil ich habe das Gefühl, dass manche Leute eben vor allem weggucken, wenn es um die soziale Frage geht und vor allem dieses Klimathema fokussieren. Ich glaube, wir müssen es aber gemeinsam denken.
Ja, das hatten wir heute Vormittag auch schon festgestellt. Das funktioniert nur im Zusammenhang, wenn man zusammen denkt, die verschiedenen Bewegungen sich vernetzen. Und die Stärke liegt in der Vielfalt.
Ja, direkt dazu. Ich bekomme vom AVAAZ, wie auch immer das ausgesprochen wird, von dieser Organisation immer wieder Bitten, Aufforderungen, mich an Briefen an die Regierung zu beteiligen, dafür zu sorgen, auch mit Geldspenden, dass Rechtsanwälte eingeschaltet werden können. Wie ist das mit dieser Form von Öffentlichkeitsarbeit, in der jetzt also wirklich Massen, das sind ja Riesenmengen, die da angesprochen werden, können die auch in ihrem Sinne nützlich sein?
Natürlich.
Also es geht jetzt um so NGOs und sowas, ne? Also
aber es ist ja sehr stark fokussiert auf Online-Petitionen, auch international. Und das ist natürlich ein Potenzial von Menschen, da muss man den Sprung in die reale Aktion dann erstmal schaffen. Das bleibt sehr anonym natürlich. Und die Frage, was davon ist sichtbar auf solchen größeren Demonstrationen? Ne? Sind die euch schon mal aufgefallen?
Also ich denke, wie gesagt, ich denke, dass das alles zusammenwirken muss und dass das alles gemeinsam sozusagen auch im Kontext jetzt, wenn ich wieder auf den Hambacher Forst zurückgehe, das alles gemeinsam sozusagen den Erfolg schafft. Ich sehe tatsächlich Petitionen, bin ich auch nicht so eine große Freundin von, weil ich nicht sehe, wo die Wirkung zeigen. Ich sehe aber, dass zum Beispiel, wenn man jetzt, wir haben halt immer gesagt, es gibt natürlich Leute, die können nicht unter der Woche in den Wald kommen. Es gibt natürlich Leute, die können auch nicht am Wochenende in den Wald kommen, weil sie zum Beispiel in München wohnen. Und viele Leute sind aus München gekommen und aus Schleswig-Holstein und weiß ich nicht wo und haben gesagt, haben uns einen Tag nach Tag X angerufen und gesagt, ja, wir sind jetzt hier mit 5 Leuten im Auto und kommen gleich. Irgendwie so, und es war total irre. Aber es gibt eben auch die Leute, die sind zu Hause eingebunden, die können das nicht machen. Und die haben aber zum Beispiel, ich nehme mal bei der Firma Gärten angerufen und bei der Bundesregierung angerufen und bei der Polizeigewerkschaft angerufen und haben gesagt, Momentchen mal, das, was da läuft, finde ich nicht in Ordnung. Ich finde ich finde das nicht in Ordnung, ich stimme da nicht zu, ich mache da nicht mit und ich gehe euch auf den Keks. Das finde ich auch eine gute Option, sozusagen, wenn ich keine Option habe, sozusagen selber da zu sein, mich zu beteiligen, das auch zu machen und auch zum Beispiel Geld zu spenden. ist auch eine gute Sache, also am Ende Gelände und so weiter, dass man eben da auch, weil das eben auch wahnsinnig viel Geld kostet. Ne?
Sensibilisierung ist der erste Schritt und dafür sind solche Petitionen gut geeignet. Ja, dann, oder hattest du noch...
Eine kleine Frage war genau.
Okay.
Ja, ich komme ja noch aus der Zeit, wo man von Konsumverweigerung geredet hat. Das ist ja heute nicht mehr so modern, das Wort. Und ich wollte mal sagen, dass ich vor nicht allzu langer Zeit Besuch von den Stadtwerken hatte, weil mein Wasserverbrauch, der ja eigentlich hauptsächlich in die Toilette geht, der war nicht hoch genug. Und da wurde ich kontrolliert und da wurde mal das in Zusammenhang von dem Wohnraum gesetzt und da habe ich eben Besuch bekommen. Ich wollte das nur mal sagen. Konsumverweigerung ist noch mal angesagt.
So, ich denke, wir müssen zum Ende kommen. Wir haben aber nach dem nächsten Beitrag auch noch mal Diskussionsmöglichkeit. Oder hattest du noch einen Input für die Diskussion? Ich denke, war auch eine runde Sache, beziehungsweise wir machen jetzt mal Stopp und nach dem nächsten Beitrag können wir im Zusammenhang dann diskutieren. Vielen Dank. Und vielen Dank.